Nullautonserien Radio Nummer 10. Schönen guten Abend. Hier ist wie immer Herr Franke. Ich habe heute zwei Gäste. Kurz zu den Gästen eine Einleitung von mir. Und zwar sind hier heute Abend Ole Schmidt und Chris Weinheimer.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Diese beiden Herren sind wohnhaft in Leipzig und machen hier eine Veranstaltungsreihe, die wir alle kennen und lieben. Sie heißt Systemkritik Materialausgabe. Ja, das ist diese Veranstaltungsreihe, die ich gerne als die beste Veranstaltungsreihe in Leipzig bezeichne. Wir haben hier heute viel zu sprechen, deswegen höre ich jetzt auf mit Sprechen. Weitere Informationen nach dem ersten Stück.
Thank you.
So, das waren die Kollegen, die neben mir sitzen, Ole Schmidt und Chris Weinheimer, mit einem Stück eines guten alten Bekannten, der heißt
John Cage. Und es handelt sich um ein Stück aus der Serie Variations, das war in dem Fall die Nummer 5. Und das ist eine Serie von Kompositionen gewesen, die wir ein bisschen als roten Faden genommen haben für die erste Phase unserer Veranstaltungsreihe. Wir haben einmal im Monat ein Konzert, eine Performance, einen Abend gemacht im Loft in Leipzig-Lindenau. Und an diesem Abend haben wir, wie gesagt, Variations 5 aufgeführt, was ein relativ umfangreiches Stück ist und was eigentlich nur besteht aus einem Plan von Dingen, die man braucht für das, was an dem Abend geschehen soll. Das heißt, die Partitur, die man bekommt, ist einfach nur geschriebener Text und es steht überhaupt nichts darin, darüber, was an dem Abend erklingen soll, sondern es steht eigentlich hauptsächlich was darüber, was man als Equipment an dem Abend hat und zusammentragen soll.
Wobei die Partitur ja im Nachhinein entstanden ist, also das ist vielleicht noch ganz interessant auch zu sagen, oder?
Es handelt sich im Grunde genommen um die Beschreibung einer Performance, die gemacht haben. Die also quasi eine Dokumentation eigentlich, eine verbale Dokumentation von dem, was da gemacht worden ist. Und was man da gehört hat, sind Kurzwellenempfänger, sind teilweise mikrofonierte Stühle. Es waren zwei Tänzer beteiligt, Caroline Decker und Hermann Heisig. Es gab eine Videoprojektion, eine Live-Kamera, die Diana Wesser gemacht hat. Es gab eben auch von Diana Material aus anderen Arbeiten, was als Konserve eingespielt und benutzt wurde. Und es waren noch zwei Kollegen aus Dresden dabei, Caroline Schulz, die Flöte gespielt hat, und Frank Dresig, der Synthesizer bedient hat und auch solche Bewegungsschranken gebaut hat mit einem guten Kollegen zusammen, die eben alles insgesamt dann so ein großes System ergeben haben, was quasi von alleine Geräusche von sich gibt. Das heißt, die Tänzer haben durch ihre Bewegungen die Lichtschranken ausgelöst, sie haben die Synthesizer-Töne teilweise verändert. Das sind Mikrofonierungen eben der Tanzfläche und eines Stuhls oder zweier Stühle gewesen, die eben auch dann alles in das System eingespeist wurde. Und die einzige Vorschrift, die es von Cage gibt für das, was da klingt, ist eigentlich, dass man dafür sorgen soll, dass Klänge durch das System durchwandern. Das heißt, dass Klänge sozusagen wiederkehren an anderen Orten des Systems, dass sie sich verändern. Und das ist in der Tat auch das Schwierigste eigentlich an der Realisierung dieses ganzen Projekts, neben dem Besorgen der ganzen merkwürdigen Gerätschaften, die man dafür braucht.
Ja, vielleicht ist es auch interessant, nochmal zu sagen, warum die Kollegen eigentlich hier sind. Nämlich, tatsächlich war ich bei diesem Konzert, über das wir gerade sprechen, das erste Mal auch bei dieser Veranstaltung, was ja fast schon beschämend ist, weil dort schon einige gelaufen waren, glaube ich.
Das war die Nummer 3.
Ach, genau. Also so. Nicht ganz so schlimm, okay. Und ich war ein bisschen überrascht, tatsächlich, ich bin ja eher der Freund für minimale Dinge, dass dort eine ganze Menge Dinge standen und sehr viele Personen beteiligt waren, was dennoch spannend war. Und wir haben dann Kontakt miteinander irgendwie geknüpft irgendwann und diverse Dinge schon zusammen auch realisiert. Und für mich spannend, dass dann doch sich zu vielen Dingen, die dort passieren, eine ganze Menge gedacht wird. Und es gibt Leute, die stört das ein bisschen. Und so Rauner und Nörgler gibt es auch hier in unserer Veranstaltungsreihe immer mal, die Dinge beschimpfen, die mit Kunst anfangen und Dinge enden, die man hier nicht nennen möchte. Und das finde ich wunderbar.
Das Beatboard, oder?
Genau. Und wie ich gerne sage, von dieser Veranstaltung geht man nach Hause und lernt auch noch tatsächlich dort was. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und zu sehen, dass dort irgendwie immer eine ganze Menge Leute eingebunden sind, die ihr offensichtlich alle kennt.
Ja. Ja, das hängt leider, muss man sagen, ein bisschen mit dem Etat zusammen, den wir zur Verfügung haben. Das ist wie so oft bei solchen Geschichten, es gibt dann so bestimmte Entlohnungen oder Honorare, da kann man nur Leute fragen, die man sehr gut kennt, weil man dann weiß, dass die einen auch hinterher noch angucken.
Wir haben einige auch schon zweimal durch jetzt eigentlich.
Ja, das
fiel mir auch schon auf.
Ja, es gibt natürlich die also für uns auch den eigentlich schönen Versuch, da aus den entstandenen Fragen, die bei diesen Sachen natürlich offen bleiben, dann wiederum neue Themen zu generieren. Und das Ganze heißt unter anderem deshalb Systemkritik, Materialausgabe, weil wir irgendwann gedacht haben, also wir arbeiten beide auch relativ viel im Theaterkontext und haben ein Performance-Projekt mit geistig behinderten Leuten in Zürich und sowas. Das heißt, wir haben im Grunde genommen alle beide ein bisschen den Background, der von dem normalen Konzertbetrieb ein bisschen weggeht. Das heißt, wir haben als Musiker angefangen und sind mittlerweile eben so ein bisschen zwischen den Stühlen gelandet und haben dann gesagt, okay, wir wollen was machen, wo sowohl unsere theoretischen Überlegungen einfließen, als auch unsere Erfahrung mit darstellenden Prozessen, Performance und Theater. Und haben gesagt, aber das Ganze macht für uns eigentlich nur einen Sinn, wenn wir das nicht als eine Geldquelle oder als etwas betrachten, was sozusagen uns präsentiert, sondern indem wir Dinge untersuchen, die uns interessieren. Und da sind eben dann einige Verbindungen auch im Laufe entstanden. Also wie gesagt, unsere Zusammenarbeit jetzt zwischen dir und uns ist ja auch durch die gemeinsamen Interessen auf verschiedenen Gebieten entstanden. Und das ist eigentlich, glaube ich, für uns ein bisschen der Sinn der Sache.
Vielleicht kannst du auch zum Titel nochmal kurz was sagen, weil der schreckt, glaube ich, viele Leute ab. Und da gibt es so eine ganz schöne Erklärung, die auch auf unserer Website zu finden ist und die bin jetzt nochmal in deinen Worten nochmal wiedergegeben, bitte.
Ja, also für mich ist das, das war natürlich auch das Ergebnis einer Sitzung zwischen uns beiden, wo wir gesagt haben, okay, wie nennen wir das Kind, und was uns relativ klar war, war, dass wir eigentlich ein kleines Labor konstruieren wollen, in dem wir Dinge, die relativ komplex daherkommen, und das ist natürlich sowas wie so eine Komposition wie Variations 5, in der wir die sozusagen in Anwesenheit der Zuhörer, Zuschauer zerlegen und untersuchen. Das heißt, wir haben dann in der zweiten Hälfte dieses Konzertes diesen Riesenapparillo in einzelne Segmente zerteilt und die einzeln für sich spielen lassen. Und das ist ein bisschen vielleicht das, was die Systemkritik ist. Das heißt, das Auseinanderschneiden, wenn man dann die griechischen Begriffe ins Deutsche übersetzt, kommt man da beim dem Auseinanderschneiden von Zusammenstellungen hin. Und der andere Aspekt ist, dass wir eigentlich, und das hast du in deinem kurzen Text zur Einleitung schon gesagt, dass wir eigentlich wollen, dass die Leute nach Hause gehen und was mitnehmen. Das heißt, wir wollen Material ausgeben und nach Möglichkeit so ausgeben, dass die Leute damit was machen können. Ja. Und das geht bis hin zu fotokopierten Zettelchen, die man sich mitnehmen kann. Aber es geht natürlich vor allen Dingen um das Gedankliche im Kopf, also dass die Geschichte sich ein bisschen weiter bewegt, nachdem das Ganze vorbei ist.
Also für mich war genau das eigentlich immer der Eindruck, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass man so tatsächlich nach Hause geht und mit dem oder der Person, mit der man dort war, dann auch nochmal ein Wort wechselt, was das denn jetzt gerade war und was da passiert. Das könnte ich jetzt hier noch weiterführen, aber eine Frage, die mir einfiel, ist: komplex untersuchen. Mit dem Begriff des Untersuchens hatte ich anfangs ein bisschen meine Schwierigkeiten und wusste eigentlich nicht genau, auf was es hinausläuft. Mittlerweile glaube ich, so ein bisschen zu wissen, um was es geht. Inwieweit ist es für euch eigentlich absehbar, was eigentlich an so einem Abend passiert? Denn wenn ich mich an die Variations 5 Angelegenheit erinnere, waren dort sehr viele Leute und ich hatte den Eindruck, das kann man eigentlich nicht bis ins Letzte rausplanen. Und ich meine jetzt nicht unbedingt eine musikalische Improvisation, sondern auch eben das Untersuchen ist es nicht nur ein Untersuchen für das Publikum, sondern es ist durchaus auch eigentlich immer ein Untersuchen für euch. Zu gucken, was passiert mit dem Material, aber auch was passiert mit den Leuten, was passiert in dem Raum und so weiter.
Ja.
Also ist für uns auch eine Materialausgabe sozusagen.
Ganz klar. So. Ja, ist auch das, wo sag mal, unsere Motivation ganz klar auch herkommt und bleibt, dass man dass wir einfach in der Kooperation da mit dem Loft Dinge realisieren können, die wir teilweise schon lange mit uns rumtragen. Also wir haben zum Beispiel zweimal Pendulum Music von Steve Reich realisiert, was einfach Spaß macht in so einem großen Raum. Das ist einfach dieses Stück, wo die Mikrofone über die Boxen schwingen und einfach sich aus diesem entstehenden Feedback einfach so einen Rhythmus ergibt. Das ist im Grunde genommen wie ein Nukleus von Steve Reichs Kompositionen als Installation, und sowas, ja, ist natürlich dann auch an der Technik gebunden und an ein bisschen Zeit und auch eine Möglichkeit, das dann so zu präsentieren, dass das auch spannend ist, da zuzugucken. Und da gehen wir auch nach Hause und reden dann auch also, mal zwei Tage darüber, was das jetzt eigentlich war.
Das ist ja auch die Definition eigentlich von experimenteller Musik, ist ja, dass man nicht genau weiß, was da hinten rauskommt und das selber eben auch dann wieder mit nach Hause nimmt als Futter, um dann daraus irgendwas Neues eben entstehen zu lassen.
Ja. Also ich finde auch, es ist eben nicht so eine Institution, wo man hingeht, dann von jemandem, der doch ziemlich abgeklärt ist mit dem Thema oder von wie auch immer, eine Sendung oder eine Veranstaltung präsentiert, kurz das Programm erklärt und für die Person scheint dann nichts Neues mehr bei zu sein. Und man geht dann nach Hause und hat dann eben eine Essensausgabe, im schlechtesten Fall, ja, wie in der Schule, mit einem Brei, den man nicht versteht und den man eigentlich vielleicht auch nicht möchte.
Also Essen hatten wir auch schon, ne?
Genau. Das wollte ich zwar auch nicht, aber nett war es gemeint. Ja, aber ja, vielleicht ist es verstehen, was ich meine. Ich habe das Gefühl, mir wird da nichts übergeholfen, wo die Personen, die es mir überhelfen, eigentlich auch kaum noch Interesse haben, sondern man hat eben tatsächlich das Gefühl, dass hier irgendwie gearbeitet wird an einem Thema und das könnte auch so klingen wie was wir jetzt zum Beispiel hören.
Das ist, was wir jetzt hören, ist im Prinzip ein weiteres Vertiefen des Themas, was in diesem Variations 5 System schon anklingt, nämlich in einer gewissen Weise die Überlegung, kann man Musik automatisieren? Und da hören wir jetzt kurz mal rein und sagen danach dann was dazu.
Das ist aus der Nummer 9, glaube ich. Thank you.
So, da sind wir wieder, Herr Frank, Herr Schmidt und Herr Weinheimer. Wir hörten gerade ein Stück aus Ihrer Veranstaltung, ich sag mal Veranstaltung, ist ein furchtbares Wort, Konzert-Performance-Reihe, Systemkritik, Materialausgabe, aufgeführt wurde.
Bei der Nummer 9.
Nummer 9 im Loft in Leipzig-Lindenau und da waren offensichtlich doch einige Leute beteiligt. Wer sind denn diese Leute zum Beispiel?
Also die taiwanesische Cellistin Hui Chun Lin, die in Leipzig lebt.
Dann ist ein Kollege aus Dresden, der bei Variations 5, was wir davor gehört haben, auch schon dabei war, Frank Dresig. Und dann sind aber einige der Mitspieler sind Apparate. Also wir haben da, das ist eigentlich geboren aus einer Musik, die wir mal gemacht haben, zu einer Ausstellungseröffnung in Dresden. Da gibt es ein Museum für zeitgenössische Kunst in der Neustadt und die haben uns gefragt, ob wir vorstellen könnten, thematisch was zu machen, zu einer Ausstellung, die hieß Einatmen, Ausatmen, Arbeitswelten. Und da habe ich gesagt, also mich interessiert, und das hängt eben mit dem Komplex, den wir vorher besprochen haben, auch zusammen, mich interessiert eigentlich Automation von Musik. Das heißt, und zwar nicht Musik machen mit Hilfe von Automaten, sondern eigentlich mal die Frage zu stellen, wenn man schlechte Automaten baut, was machen die von alleine für eine Musik? Das heißt, wenn man versucht, die Instrumente, die wir haben, und das war in dem Fall das Klavier, das Cello und die Flöte, wenn man die versucht zu automatisieren, was kommt dabei für Musik raus? Und wir haben dann zum Beispiel bei dem Piano im Inneren gearbeitet mit Disco-Kugelmotoren, auf denen Bürsten montiert waren und die sich dann sozusagen auf den Seiten bewegt haben. Das Cello ist auf den Boden gelegt und ein kleiner Motor zieht eine lange Schnur, die aus verschiedenen Materialien besteht, teilweise aus Bogenhaaren, teilweise aus geknotetem Bindfaden und Ähnlichem, über die Seiten drüber. Und die Flöte, da habe ich dann resigniert bei dem Versuch, das Instrument selbst zu automatisieren. Da habe ich mir bei einem sehr freundlichen Orgelbauer hier aus der Leipziger Umgebung eine Oktave Orgelpfeifen ausgeliehen und habe die mit Hilfe von einem Gebläse und wiederum vier solchen Motoren in eine monophone kleine Orgel verwandelt. Und das sind diese langen Töne, die man da hört, wo dann man mit Hilfe von einem Schaltpult mit vier An-Ausschaltern diese Motoren bewegen kann und so dieses Gebläse quasi verschiebt und je nachdem verschiedene Töne bedient. Und wir haben damit das genommen, im Grunde genommen als Inhalt der Improvisation. Das heißt, wir haben dann nicht versucht zu gestalten mit diesen Apparaten, sondern wir haben uns der Gestaltung angeglichen. Das heißt, wir haben versucht, diesen so ähnlich zu spielen wie dieser Apparat. Und dazu hat dann Ole noch einen Computer laufen lassen, ein kleines Programm geschrieben, was dann wiederum diese Dinge aufgenommen hat und wieder abgespielt hat. Das heißt, auch nochmal eine relativ schlichte Form von Automation. Und so ist diese Improvisation entstanden.
Ja, wobei du hast jetzt erst von dem einen Konzert eigentlich in Dresden gesprochen und dann von dem, also das Leipziger war dann die Weiterentwicklung.
Das sozusagen. Leipziger war im Grunde die Weiterentwicklung eben mit Lin zusammen, ja, wo wir das nochmal untersucht haben.
Ne? Da ist es vielleicht auch nochmal interessant, an dem Punkt zu fragen, ihr spielt ja zum einen auch Instrumente und zum anderen kommen eben Computer, elektronische Musikinstrumente und Gerätschaften dort ins Spiel. Aber ihr spielt eigentlich auch was?
Also ich spiele Klarinette oder Klarinetten, ich spiele auch Bassklarinette.
Und mein Hauptinstrument sind Querflöten und dann spiele ich auch noch Geige. Das habe ich in meiner Jugend mal intensiv betrieben und dann wieder aufgenommen.
Also immerhin hast du schon die Kreuzersonate aufgenommen unter meiner Regie.
Das ist... Ja, das ist ein Sonderkapitel, aber...
Da gibt es dann im Dezember nochmal eine Radiosendung.
Da gibt es sehr schöne Aufnahmen, in der Tat.
Ja. Also deine historische Heimaufnahmen hier zu hören aus dem Hause Schmidt und Weinheimer. Ich hätte nur noch Weihnachtsaufnahmen von meiner Familie aus dem Jahre 83 zu bieten.
So. Ich denke, wir sollten mal so einen Giftschrank, ja, genau, öffnen. Und
ja, wie kommt man eigentlich dazu? Also ich frage solche Standardfragen ja gern mal. Wir kennen uns zwar, aber nicht alle, die hier zuhören, kennen euch. Wiederum klassisches Instrument. Plötzlich steht da ein Computer. Es gibt viele, die denken, dass es dadurch irgendwie interessanter oder besser wird und einfach planlos dort seltsame Dinge tun. Das ist bei euch ja nun irgendwie augenscheinlich und ich weiß es, nicht der Fall. Wie wichtig ist das eben und welche Rolle spielen Geräte, elektronische Musikinstrumente, Musikalien, sagt man ja, glaube ich, auch zu Dingen, die eigentlich nicht zwingend dafür bestimmt sind. Das interessiert mich und vielleicht auch junge Menschen, die hier zuhören. Also der Kern der Frage war...
Oder du bist der Computerexperte.
Kann man jetzt auf Anhieb gar nichts dazu sagen eigentlich.
Naja, also was wir gemacht haben mehrfach, ist im Grunde den Computer zum Beispiel benutzt als eine Möglichkeit, eine Tonbandmaschine zu haben, die gleichzeitig aufnimmt und abspielt. Also das ist zum Beispiel eine Sache gewesen, die wir auch in einer Ausgabe, wo wir einen Cellisten aus Düsseldorf zu Gast hatten, Markus Kaiser, gemacht haben. Da haben wir auch im Grunde genommen über dieses Phänomen gearbeitet. Da gibt es dann eine Komposition von Evan Lussier, I'm Sitting in a Room.
Ja, das war ja auch mit Patrick eigentlich die erste. Da hat ja Patrick den Patch geschrieben.
Genau,
zur ersten Ausgabe.
Das war unsere erste.
Noch am Nachmittag im Loft.
das war unsere erste Zusammenarbeit. Ja. Genau, da hat Heidi auch noch mitgemacht, die Schauspielerin hier vom Schauspiel Leipzig. Und wir haben da eben das Tool nicht als solches benutzt, sondern wirklich als eine extrem komfortable und auch früher sozusagen kaum zu realisierende Möglichkeit, immer wieder Layer übereinander aufzunehmen und die abzuspielen und so ein Phänomen zu untersuchen, was früher sozusagen in Echtzeit nicht zu machen gewesen wäre.
Und das haben wir mit Jens und Jan auch gemacht. Da hören wir nachher auch noch was, glaube ich, aber nicht mit dieser Maschine zusammen, aber da haben wir auch gearbeitet mit diesem Schichtenprinzip.
Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel ein Programm zur Spektralanalyse laufen zu lassen, als eine quasi Online-Partitur, könnte man sagen. Das heißt, im Grunde genommen, anknüpfend an dieses Variations 5-Prinzip, dass man eine Partitur im Nachhinein schreibt, haben wir gedacht, okay, was würde denn passieren, wenn wir eine grafische Abbildung der Musik hätten, die live das Improvisieren beeinflusst. Und das war
die waren auf so einem Videoscreen, so dass wir die gesehen haben. Also wir haben uns selber sozusagen gesehen optisch und die Zuschauer haben sie eben auch gesehen.
Wir haben dann diese Form von Feedback dann untersucht. Also was macht das mit einem Stück, wenn man plötzlich anfängt und versucht, Muster zu erzeugen auf dieser Partitur? Oder wenn man versucht, das war dann so ein durchlaufendes System, und dann versucht man Peaks zu treffen. Und dadurch entsteht zum Beispiel eine komische Form von selbstähnlichem Puls. Also du triffst nie genau diesen Peak, aber dadurch entsteht eine Form von pulsierender Rhythmik zum Beispiel, die aber den Improvisator gar nicht verpflichtet, jetzt großartig darüber nachzudenken, wann mache ich das, sondern es wird ein optisches Spiel, was sich dann wiederum in Musik umsetzt. Das heißt, du hast eine Musik, die verwandelt sich in eine optische Darstellung, und diese optische Darstellung suggeriert ein Spiel und dieses Spiel verwandelt sich wieder in Musik. Also solche Rückfütterungen, auf Englisch Feedback-Prinzipien, sowohl im direkten als auch im übertragenen Sinne, haben uns eigentlich auch immer interessiert im Rahmen dieser Geschichte.
Das ist ein sehr schönes, oder sind sehr schöne Ausführungen. Ich hatte gerade vor, glaube ich, einigen Wochen 3 Tage Ars Electronica in Linz absolviert, wo man eigentlich genau solche Sachen erwartet und sich eher in einer Art Spielhölle wiederfindet, in einem Computerspielraum, der eigentlich genau diese Dinge alle nicht bietet, obwohl er damit beworben wird, was ziemlich schade ist, was aber für eure Reihe spricht, zu sagen, dass man das Gefühl hat, dass die Dinge tatsächlich nicht nur bloße Spielerei sind, sondern dort Prozesse sichtbar werden, die euch vielleicht auch fordern, wo direkte Reaktionen auf Dinge passieren, die man auch ablesen kann und nicht nur zur Spielerei dort noch 3 große Powerbooks stehen, die irgendeinen Quatsch dort zeigen oder abspielen, weil man es eben hat oder so, sondern gerade der Punkt Echtzeit war ja vielleicht auch für uns eine Schnittstelle, die mich immer interessiert hat, was passiert, wenn man direkt von jemandem, mit dem man vielleicht was zusammen macht, wie ich das mit Daniel Neumann ja häufiger getan habe, in Echtzeit Dinge aufzeichnet und tatsächlich die Situation hat, damit jetzt einen Umgang finden zu müssen, irgendwas damit zu tun und das teilweise aber auch einer Maschine zu überlassen oder sich der Maschine auch auszuliefern, um dann wieder darauf zu reagieren, was ich eigentlich ein ganz spannendes Thema finde.
Ich denke auch in dem Umgang mit Computern gilt dasselbe, was
für Maschinen eigentlich, überhaupt gilt.
Was für Maschinen überhaupt gilt, nämlich ein kritischer Umgang. Ja. Also das heißt, nicht im Sinne einer Maschinenstürmerei und einer größtmöglichen Skepsis diesen Apparaten gegenüber, sondern vielleicht eher in einem spielerischen Rangang, in einem neugierigen Rangang, der aber dann auch für sich ganz klar entscheidet, ich möchte jetzt dieses oder jenes mit diesem Gerät ausprobieren und der sich nicht auf den, und das ist beim Computer, glaube ich, wirklich fast das Gefährlichste, auf den von der Software schon vorgebahnten Faden verführen lässt, um dann Dinge zu machen, die ja wirklich uns heutzutage endlos umgeben. Also diese Vienna Orchestra Library und ihre Spätfolgen
im Tatort,
wo auch immer, sind ja wirklich zu so einer Art Problem geworden für jemand, der bewusst hört. Also dass das wirklich etwas ist, was einen dann anfängt regelrecht zu verfolgen. Vom Jingle im Baumarkt über die Reklame im Fernsehen bis hin eben zu wirklich größeren Filmproduktionen, wo diese Sachen verwendet werden. Was jammerschade ist, wenn man sich anguckt, was Gebrauchsmusik auch mal war. Also da kommt man dann so in die Ecke, wo man sagt, früher war das anders. Ich glaube, es war anders und ich glaube, es ist immer so, dass wenn ein Medium in solchen Schüben sich verbreitet, und das ist beim Computer in mehreren Schritten so gewesen, am Anfang eines solchen Schubes entsteht immer sehr viel Unbedachtes. Da sind immer Leute dabei, die einen wahnsinnigen Instinkt haben, und bis sowas sozusagen in die Phase kommt, wo die Menschen, die es haben können, auch schon formen können und damit denken können, das sind die teilweise dann doch recht tiefen Täler, durch die man durch muss. Ja. Und insofern ähnelt das auch sehr stark der Erwerb der Fähigkeit im Umgang mit einem normalen Instrument. Ja, dass man halt doch auch sehr stark merkt, und das da kann ich dann auch mal ein Kompliment zurückgeben, das habe ich dann auch eben bei Alula schon mehrfach gesehen, dass es da Leute gibt, die wirklich aus diesen Geräten Klänge herausholen, die nicht von dieser Welt sind. Wenn man also Musiker ist, weiß man das. Die hat es vorher nicht gegeben, diese Klänge. Und dann gibt es teilweise Klänge, wo man sagt, unglaublich, man kann das jetzt live machen, was früher Herr Stockhausen in 6 Monaten Studioarbeit hergestellt hat. Aber es gibt auch wirklich Dinge, die gerade durch ihre digitale Qualität sich eindeutig in ihrer Herkunft zeigen und wirklich neue Klangbereiche darstellen. Da ist natürlich auch eine große Faszination, finde ich.
Also vielleicht nochmal kurz die Erklärung. Vienna Orchestra Library ist nichts anderes als ein ganzes Orchester auf mehreren DVDs verteilt, was viele junge Menschen heutzutage benutzen, um ihren heißen Sound mit Klassikversatzstücken aufzupeppen oder im...
Also die Wiener Sinfoniker sind da aufgenommen.
Genau, die sind dort in allen
Details.
In einer
Silent Chamber, also in einem speziellen Studio.
Also wir haben es hier nicht mit irgendwas zu tun, das versteht sich, aber bei allen seltsamen Produktionen, vielleicht was Filmmusik angeht, kommen diese Dinge heute wahrscheinlich statt einem echten Orchester, was noch einspielen muss, zum Einsatz, mindestens in der Vorproduktion. Und das ist denkbar uninteressant. So, wir hören aber jetzt nochmal was Interessantes vielleicht.
Von echten Musikern.
Von echten Musikern, die auch noch spielen, richtig?
Ja, wir hören für echte Menschen. Ne?
Für teilweise echte Menschen, genau.
Genau, wir hören jetzt aus dieser Veranstaltung, die wir gerade geschildert haben, mit dem Programm zur Spektralanalyse und dem Beamer, eine Aufnahme mit Jens Brüls und Jan Gerdes. Das eine ist ein Schlagzeuger aus Münster, das andere ist Jan Gerdes, ein Pianist aus Düsseldorf.
So, das war wiederum ein Stück von den Kollegen, die hier sitzen. Und das sind immer noch Ole Schmidt und Chris Weinheimer.
Zusammen mit Jens Bulz aus Münster und Jan Gerdes aus Düsseldorf.
Genau. Und was da genau passiert ist, wurde vorher schon erklärt. Richtig verstanden.
Das war das, worüber wir kurz vorher geredet haben. Wir haben da mit einer quasi Live-Partitur experimentiert. Das heißt, wir haben eben ein Spektralanalyseprogramm verwendet und haben die Grafik, die daraus entstanden ist, projiziert und haben eben damit versucht, was es bedeutet, sozusagen eine Partitur zu machen von improvisierter Musik, weil das ist auch eins unserer Themenfelder eigentlich, was wir auch mal mit einem Ensemble aus dem Rheinland, wo wir schon länger mit Musizieren untersucht haben. Es ist ja eine Schwierigkeit, gerade wenn man sich zur Aufgabe gemacht hat, die Dinge nicht nur abzuliefern oder zu spielen, sondern auch drüber zu reden, dann kommt man auch sehr schnell auf das Problem, dass man, wenn man zum Beispiel über improvisierte Musik redet, ja keine richtige Basis hat, auf der man argumentieren kann. Man kann eine Aufnahme machen, kann sich diese Aufnahme zusammen anhören. Das ist was wir zum Beispiel in dem nächsten Track, also in der Veranstaltung, von der nächste Track ist, gemacht haben. Da haben wir einfach gesagt, okay, wir nehmen ein Stück auf und dann setzen wir uns selber ins Publikum und hören das zusammen an und sagen was dazu oder vielleicht auch nicht. Also das war eben ein Versuch zu gucken, was entsteht, wenn man das sieht, was man da tut. Und zwar nachdem man es getan hat oder quasi während man es tut. Und dieser Komplex Partitur-Musik, der ist ein total interessanter. Also der führt uns auch wirklich schon durch einige Veranstaltungen von Kommentaren und Überlegungen zu Planungstheorie und über Versuche mit eben grafischem Material umzugehen, was auch ein Teil der Variations ist wiederum. Also da schließen sich so diese Kreise. Das ist eigentlich eine Sache, die immer präsent ist als Problem. Dann hören wir doch vielleicht kurz mal rein noch in den nächsten Track. Das ist sind zwei Leute aus Berlin, die da mit uns zusammen Musik machen. Das ist Anthea Caddy, die Cello spielt, und Robin Hayward, der Tuba spielt.
Das ist aus der letzten Ausgabe jetzt, genau. Nummer 14 im September war die. Thank you.
So. Das war eben ein kleinerer, etwas kleinerer Ausschnitt aus der Veranstaltung mit Anthea Caddy und Robin Hayward. Dazu vielleicht kann man noch kurz sagen, wir haben im Rahmen unserer Untersuchungen für diese, im Rahmen unserer Untersuchung klingt immer sehr schön.
Polizeilichen Untersuchungen erzählt.
Im Rahmen der Ermittlungen haben wir eben auch dann experimentiert mit Absprachen und das war zum Beispiel eben eine Imposition, die sich mit dem Thema Pitch beschäftigt hat, wobei das wirklich auch die einzige...
Also Pitch heißt, ist Englisch, heißt Tonhöhe
auf Deutsch. Tonhöhe, ja, im Sinne des zentral angepeilten Tons, also nicht im Sinne von Frequenz, sondern wirklich im Sinne von dem hörbaren musikalischen Ton. Ne? Und diese von uns sogenannten Parameterimpulsationen, die haben dann eigentlich nichts weiter als diese Vorgabe, dass dieses Thema im Fokus der ganzen Geschichte steht. Und das dann eben auch letzten Endes ein Experiment im Beisein des Publikums, dass man sagt, wir probieren jetzt unseren Fokus auf dieses Thema zu setzen und dann schaut man, was das mit der Musik macht.
Ja, wobei das Interessante war jetzt auch bei der September-Veranstaltung, dass wir eben gespielt haben, immer ein Stück und dann hinterher auch drüber gesprochen haben, also alle vier in dem Fall, mit dem Publikum auch. Also
das war dann ein weiterer Schritt sozusagen in einem Ding, was für uns relativ kompliziert ist, wo wir von verschiedenen Ecken dran gehen. Wir haben mal den Marc Ries da gehabt, der an der Hochschule hier unterrichtet und ästhetische Theorie unterrichtet.
Medientheorie
unterrichtet und haben mit dem zusammen versucht, was zu machen. Also der hat quasi Texte gelesen, wir haben dazu gespielt und wir wollen im Grunde genommen diese Situation der Verabreichung von Musik aufbrechen auf verschiedene Arten und das eben im September war jetzt auch ein Versuch, wirklich eine im Grunde genommen Diskussionsrunde zu konstruieren, von wo einige der Diskutanten halt Instrumente in den Händen halten. Und ich denke jetzt...
Da kommen wir auch gleich schon zur Ankündigung der nächsten Veranstaltung.
Genau. Wir haben das nächste, was wir machen, ist am 17.10. Das ist die Nummer 15 und zu Gast wird ein Elektroniker aus Wiesbaden sein, Uli Böttcher. Und das Thema ist natürlich künstlich. Und Uli Böttcher ist jemand, der im Grunde genommen Live-Sampling macht und relativ interessante Tools entwickelt hat, wie er einen organischen Umgang mit dem Computer in einer Live-Situation erreichen kann. Also der experimentiert mit Spielkonsolen und mit verschiedenen Ansteuergeräten für diese Geschichten. Und da hören wir jetzt noch einen kurzen Ausschnitt.
Dann nennen wir auch noch von Alvin Lucier das Stück vor John Higgins, heißt das, glaube ich.
Da gibt's,
In Memoriam, John Higgins.
Da gibt es noch ein Stück für Sinustongenerator und Klarinette, was wir da auch noch spielen. Und da hören wir jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus einem Konzert, was wir mit dem Uli Böttcher vor anderthalb Jahren, glaube ich, in Dresden gemacht haben. Und vielen Dank.
Auf zahlreiches Erscheinen.
Genau.
Am 17. ist das
17.10. Im Loft in Leipzig, Lindenau.
Markt.
Genau. Und ihr habt ja sicherlich schon mitbekommen, dass diese Veranstaltung gern mal mit unseren Radiosendungen kollidiert. Wir sind natürlich dafür, dass ihr dorthin geht, weil ihr unsere Sendung spätestens bei uns mal als Podcast hören könnt. Und natürlich müsst ihr dennoch euer Radio laufen lassen, auch wenn ihr nicht zu Hause seid. Ich möchte meinerseits mich zum einen bedanken, dass ihr hier wart. Euch, wie gesagt, nochmal dringend darauf hinweisen, genau dorthin zu gehen. Und unsere Veranstaltung für diesen Samstag auch nochmal anzukündigen. Zu Gast ist bei uns der Leipziger Komponist Daniel Smutny, der etwas tun wird, von dem ich noch nicht weiß, was es sein wird. Und in zwei Wochen ist um dieselbe Zeit hier Daniel Schiller mit seiner Radiosendung zum Thema Geschwindigkeit, Langsamkeit, Verlangsamung und so weiter. Und für alle, die es interessiert, der Vogel am Anfang war eine Tannenmeise. Tschüss.